die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Hallo und herzlich willkommen im Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. In den letzten 5 Episoden haben wir mit 2 Führungstandems gesprochen und viel darüber erfahren, was die Vor- und Nachteile von geteilter Führung in der Medizin sind und ob ein Shared Leadership-Modell ein Zukunftsmodell sein kann. Nachdem wir so viele tolle Inspirationen von unseren Role Models bekommen haben, möchten wir das Thema jetzt noch einmal mit einem Experten reflektieren und in den Kontext setzen. Dafür steht uns bereits zum wiederholten Mal in diesem Podcast der Führungsexperte Jens Hollmann zur Verfügung. Seit beinahe 20 Jahren Tätigkeit im Gesundheitswesen hat er sich auf die Begleitung und Gestaltung von Organisationen, die Kompetenzentwicklung von Führungskräften und das Coaching von ÄrztInnen in verantwortlichen Positionen fokussiert. Außerdem hat Jens Hollmann vor 8 Jahren zusammen mit der DRG die Führungsakademie aufgebaut und gestaltet. Und sicher kennen ihn daher auch einige von unseren HörerInnen. Er ist seitdem nicht nur Dozent vieler Führungskurse, sondern auch Impulsgeber und Raumgeber für RadiologInnen. Weil wir immer so viel zu besprechen hatten, das Ganze für unsere HörerInnen aber verdaulich halten wollen, haben wir das Gespräch wieder mal in 3 Teile aufgeteilt, die wir in den kommenden 4 Wochen veröffentlichen werden. Hier ist nun also der erste Teil des Expertentalks zum Thema Shared Leadership. Viel Spaß damit! Herzlich willkommen, Jens Hollmann. Vielen Dank, dass Sie uns wieder mal als Experte hier zur Verfügung stehen. Und wir freuen uns sehr, Sie wieder in unserem Podcast zu haben heute Abend.
Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben in den letzten Wochen 2 wirklich sehr spannende Role Model Talks mit 2 Führungstandems geführt. Die haben Sie sich ja auch im Vorfeld unserer Aufzeichnung angehört. Und beide Tandems hatten sehr viel Positives zu berichten. Und man hat wirklich das Gefühl bekommen, dass Sie sich jederzeit wieder für diese Lösung entscheiden würden. Was sind Ihrer Meinung nach die Vorteile einer geteilten Führungsposition, gerade in der Medizin?
Ja, da ich die Gelegenheit auch hatte, mir beide anzuhören und auch die Unterschiedlichkeiten ein Stück wahrzunehmen, bin ich auch zu dem gleichen Resümee gekommen, wie Sie das gerade schon geschildert haben, dass im Grunde genommen beide Tandems darüber berichtet haben, dass sie im Grunde genommen sehr motiviert sind, dass sie genau sich für diese Lösung entschieden haben. Und das war für mich sehr spannend zu spüren, dass ich den Eindruck hatte, dass eben beide Paare, die dort in dieser Tandem- oder Shared Leadership-Rolle sind, im Grunde genommen schon ehrlich gesagt haben, dass es ein paar Dinge gibt, auf die man dann auch achten muss, aber überwiegend der Teil eben auch dann in der Wichtigkeit bleibt, zu sagen, nee, ich habe Möglichkeiten, viel mehr Verschiebungen, ich habe viel mehr Möglichkeiten, Elternzeit war ein Thema, ich habe viel mehr Möglichkeiten, meine Fachdisziplinen zu vertiefen. Also es gab, auch wenn es ein Stück mehr Koordinationsaufwand gab, was ja auch berichtet worden ist, waren beide Tandems eigentlich sehr, sehr zufrieden, soweit ich das aus den Interviews eben auch entnehmen konnte.
Haben Sie Daten und Erfahrungen dazu, wie solche geteilten Führungspositionen von den Führungspersönlichkeiten selbst, aber auch von ihren Mitarbeitenden langfristig bewertet werden? Auch jetzt im Vergleich zu dem normalen, traditionellen Ein-Mann- oder Eine-Frau-Führungskonzept?
Ja, es gibt ja tatsächlich sehr wenige Möglichkeiten, die bisher geschaffen worden sind, sowas überhaupt umzusetzen. Und es erfordert aus meiner Sicht tatsächlich auf beiden Seiten etwas ab. Und zwar, es fordert durchaus nicht nur etwas ab auf der Führungsebene, wie man sich abstimmt, wie man das leben will, das Modell, sondern es ist auf jeden Fall auch eine Veränderung für die Mitarbeiter, die das natürlich auch mittragen müssen oder zumindest müssen sie irgendwie darin leben können. Und da gibt es natürlich so Dinge, die sind auch in den Interviews angeklungen aus meiner Sicht, dass man diese Situation hat, kriege ich nichts bei Mama, gehe ich zu Papa, also sozusagen, wie gut sind die beiden abgestimmt, zu sagen, okay, wir sind uns einig darüber, wie wir das jetzt hier entscheiden möchten und wir müssen dann, auch wenn wir zwei Personen sind, aber wir haben quasi ja eine geteilte Rolle, wir können die Mitarbeiter und müssen die Mitarbeiter mit Klarheiten versorgen, damit entweder nicht die beiden Führungskräfte gegeneinander ausgespielt werden, wenn es ganz schlecht läuft, oder umgekehrt, dass Mitarbeiter immer warten, bis der eine oder der andere da ist, um dann die Dinge zu tun, weil man dann vielleicht eine etwas partiell andere Antwort erwarten kann.
Das gilt ja wahrscheinlich nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch so fürs Außenrum, oder? Also im Falle der Radiologie stelle ich mir jetzt vor, die Zuweiser zum Beispiel oder in der Universitätsmedizin halt die anderen Institutsdirektoren, die dann ihre Lieblinge haben, immer nur den einen von den beiden anrufen oder sowas.
Also das ist in der Zuweiserstruktur sicherlich auch erwartbar, dass es da, ich sag mal, Lieblingskandidaten mit Schokoladenseite gibt und welche, die vielleicht nicht so viel Schokoladenseiten haben, für den entsprechenden Zuweiser. Ja, gilt auch in diese Richtung. Das heißt, die Abstimmungsprozesse zwischen den beiden, zu den Mitarbeitern hin und zu den Zuweisern, die müssen schon sehr miteinander verzahnt sein.
Ja, eines unserer beiden Tandems hat immer wieder betont, wie hilfreich es im Alltag für sie ist, dass immer mindestens einer von beiden vor Ort ist und Präsenz zeigen kann. Und dass das für sie einer der großen Vorteile von geteilter Führung ist. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich Umstände gibt, die das auch wirklich unabdingbar machen, wie zum Beispiel in dem Fall unseres Führungstandems die Schwerpunktversorgung im Rahmen eines Stroke-Zentrums, würde ich dazu gerne aber mal eine etwas ketzerische Frage stellen. Halten Sie als Führungsexperte eine solche Präsenzkultur heutzutage noch für wirklich unabdingbar? Also sollte das eines der Hauptargumente für eine Tandemführung sein, dass dann immer einer vor Ort ist? Oder ist das überhaupt noch zeitgemäß Ihrer Meinung nach?
Ja, da gibt es ja sehr konkrete Beispiele, dass es genau umgekehrt auch sein kann, weil es gibt ja durchaus mittlerweile Chefärztinnen und Chefärzte, die zwei Abteilungen oder manchmal sogar drei oder vier Häuser mit einer einzigen Rolle versorgen. Das heißt, die können ja gar nicht vor Ort sein. Das heißt also, wir haben jetzt an einigen Häusern tatsächlich, und vielleicht ist es sogar auch in Praxen der Fall, dass eine Person für mehrere Standorte zuständig ist. Und damit ist das eben auch unabhängig von geteilter Führung gar nicht mehr möglich in vielen Konstellationen, dass man das so machen kann. Andererseits kann ich natürlich verstehen, wenn man sagt, okay, man hat entweder ein anderes Spektrum oder man hat auch ein entsprechendes Team, was viel Präsenz vielleicht braucht und man kann das zur Verfügung stellen. Ist das natürlich nicht negativ, im Gegenteil, das ist vielleicht sogar positiv, aber ich glaube, man kann heute keine mehr eine Abteilung führen, wo man darauf angewiesen ist, dass das so funktioniert. Mhm. Das würde ja bedeuten, immer dann, wenn die Chefin oder der Chef nicht da ist, funktioniert dann nichts mehr, weil auf wie viel Kongressen und anderen Veranstaltungen sind Führungskräfte in der Medizin dann einfach nicht präsent. Also das heißt, die Präsenz kann in dem Fall, in diesem einen Interview ist das ja sehr deutlich gemacht worden, kann hilfreich sein, aber das kann nicht die Bedingung für das Thema sein. Ansonsten würde es keine Chefärzte geben, die über mehrere Abteilungen führen.
Sonst dürfte es nur noch Führungstandems geben eigentlich.
Oder so könnte man es natürlich auch ausdrücken, ja, genau.
Interessant. Welche Voraussetzungen muss man denn persönlich so mitbringen als an einer Tandemsführungsposition interessierter Mediziner oder Medizinerin, damit so ein Modell auch funktionieren kann? Gibt es da zum Beispiel Persönlichkeiten, bei denen Sie eher abraten würden?
Ja, mit Sicherheit. Also das heißt, man muss schon in der Lage sein, ein Stück weit von seinem Fame-Factor abgeben zu können. Das heißt also, mit einer, ich sag mal, mit.
Das ist ein schönes Wort, das merke ich mir.
Ja, also ich sag mal, wenn man eine bestimmte Anspruch daran hat, genau als die Führungsposition oder die Führung an dieser Stelle wahrgenommen werden zu können, ist es natürlich nicht einfach, vielleicht das zu teilen, auch die Wahrnehmung zu teilen und die Akzeptanz in dieser Rolle. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass wenn man narzisstische Anteile hat, und wir haben natürlich alle narzisstische Anteile, aber wenn es natürlich eine bestimmte Menge an solchen Wichtigkeiten gibt, wo man eben diese Bedeutsamkeit über diese Rolle auch erlangen will, dann muss man einfach klar sagen, nein, auch das wird dann geteilt. Und ich werde manchmal auch durchaus verglichen mit der Kollegin oder dem Kollegen, wenn ich das miteinander führe. Also von daher würde ich aus meiner Sicht sagen, und da gibt es einen sehr schönen Buchtitel, den referenziere ich einfach mal, der heißt Outer Work Needs Inner Work. Das heißt, ich muss sicherlich, wenn ich so ein Modell realisiere, auch an mir arbeiten. Was bedeutet das für mich? Und ich werde sicherlich nicht nur Vorteile daraus ziehen.
Ja, da haben wir den Bogen letztlich zu dem Führungsthema an sich, ne, ganz unabhängig von geteilter Führung, hat immer was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Vielleicht in der geteilten Position sogar noch mehr als alleine. Ja.
Ich habe ja immer einen konkreten Feedback-Partner. Also ich bin ja geradezu darauf angewiesen, nicht zu warten nur auf das Feedback, was manchmal ja auch nicht kommt durch die Mitarbeiter, sondern ich muss ja diese Feedback-Struktur mit dem Kollegen oder der Kollegin. Das geht ja gar nicht anders. Und zwar regelmäßig.
Und das muss ich halt wollen, ne? Also
ja.
Gibt ja Leute, die mögen das gar nicht so gerne. Die sind dann da vielleicht nicht so prädestiniert für.
Ja, ja.
Welche Auswirkungen hat denn die geteilte Führungsposition auf den Umgang der MitarbeiterInnen untereinander? Also wirkt sich das auf die Abteilung überhaupt aus? Wir hatten es ja eben schon mal so kurz angerissen. Und gibt es da auch Verhaltensweisen des Führungsduos, die sich eher stärkend auf die Teambildung auswirken und vielleicht eher hindernd?
Naja, aus meiner Sicht ist da bereits ja auf der Ebene unterhalb der Leitungsebene auch zunehmend dieses Modell von geteilten und Teilzeitstellen etc. längst Realität in den meisten Abteilungen.
Ja.
Das heißt also, wir haben ja, natürlich haben wir Vollzeitkräfte, aber wir wissen alle, dass wir den Anteil an Nicht-Vollzeitkräften extrem in den letzten Jahren erhöht haben. Und das heißt so, sich gut abzusprechen, Übergaben gut zu machen, bestimmte Besprechungen, bestimmte Verfahrensweisen gut abzustimmen, ist eigentlich längst Realität. Das, wo es eben wenig Realität bisher hatte, das ist tatsächlich in den Leitungsrollen, aber das ändert sich einfach, weil die Lebensmodelle ändern sich, die Ansprüche ändern sich an Arbeit und eben auch an ein Leben nach der Arbeit oder neben der Arbeit. Mhm. Also von daher ist eigentlich dieser Prozess von Rollen, die auf verschiedene Köpfe verteilt sind, längst Realität unterhalb der Führung. Eigentlich ist die Führung erst der Bereich, der jetzt langsam nachzieht. Und Sie haben ja selber in der Recherche festgestellt, dass es nicht viele Menschen bisher gibt, die diese Rollen überhaupt in diesem Shared Leadership-Modell realisiert haben.
Das ist also im Prinzip so ein bisschen Bottom-up-System, ne? Also es drückt von unten hoch quasi.
Ja.
Das, also wobei ich einschränkend vielleicht sagen muss, dass das mit den Teilzeitmodellen und dem Teilen von Verantwortung auch nicht immer so wirklich gut funktioniert, ne? Also ich glaube, da kann man trotzdem immer noch viel voneinander lernen. Also nur weil es das gibt, heißt nicht, dass es unbedingt immer super läuft. Da geht, glaube ich, auch viel verloren auf dem Weg, weil eben nicht gut kommuniziert wird. Und das gilt, glaube ich, genauso für die Führungsposition wie für alle Positionen darunter, dass Kommunikation letztlich key ist und die sich vielleicht einfach was voneinander abgucken können. Und wenn sie so ein Role Model da oben sitzen haben in der Spitze der Hierarchie, vielleicht funktioniert es dann weiter unten auch besser, weil man einfach dafür ja so ein bisschen mehr drauf geprimed auch ist und alle wissen, wovon sie reden.
Ja, da wird viel gelernt und da kommt aber ein Faktor dazu. Ich glaube, die wenigsten Abteilungen können sich das überhaupt noch aussuchen, welche Modelle sie fahren wollen. Also das heißt, die Frage ist mittlerweile fast eine theoretische Frage, so nach dem Motto, wollen sie lieber 10 Halbtagskräfte oder 5 Vollzeitkräfte? Sie kriegen gar nicht die 5 Vollzeitkräfte. Also selbst wenn es das bessere Modell wäre, würden sie die Abteilung gar nicht mehr gefüllt bekommen mit den Mitarbeitern, die sie brauchen. Von daher ist die Frage im Grunde genommen, hat sie sich selbst beantwortet, dadurch, dass die Fakten im Grunde genommen so sind.
Haben Sie denn Erfahrungen damit, wie eine geteilte Führungsposition in der eigenen Abteilung, aber auch zum Beispiel von Zuweisern, Gemeinden akzeptiert wird? Oder ist das etwas völlig Individuelles?
Nein, ich würde nicht sagen, dass es individuell ist. Ich glaube, das hat, ich habe den Begriff vielleicht auch schon mal genutzt, ich glaube, das hat eher was mit der Neuroplastizität meines Umfeldes zu tun. Also im Sinne, da sind vielleicht auch ganz andere Dinge Neuland. Und da sind auch ganz andere Dinge, die sind natürlich anders als vor 10 oder 20 Jahren. Das heißt, wir sind ja permanent mit einem Wandel konfrontiert. Und das ist ja nur ein kleiner Teil des Wandels. Medizin hat sich verändert, Abrechnungssysteme haben sich verändert und so weiter und so weiter. Mitarbeiteransprüche haben sich verändert. Also wir haben ja sowohl gesellschaftlich als auch medizinisch als auch im Mindset der Menschen Veränderungen. Und wer, ich sag mal, damit Schwierigkeiten hat, dass das eine Abteilung so für sich entscheidet, glaube ich, der hat auch an vielen anderen Dingen Schwierigkeiten und ist wahrscheinlich auch da bei vielen Dingen eben gestern verhaftet, die vielleicht sogar wünschenswert waren, aber die einfach nicht aufrechtzuerhalten sind.
Unser erstes Führungsduo hat ja erzählt, dass sie im eigenen Haus von der Oberarzt auf die geteilte Chefarztposition dann aufgestiegen sind, sozusagen. Mhm. Das ist jetzt eine Frage, die bezieht sich gar nicht unbedingt nur auf geteilte Führung. Ich glaube, das ist egal, ob die geteilt ist oder ob man alleine hinaufwächst. Aber gibt es da Ihrer Meinung nach besondere Herausforderungen oder ist das so ein Hinaufwachsen im eigenen Haus vielleicht sogar ein Vorteil? So wurde es zumindest von dem Tandem eigentlich auch geschildert.
Mhm.
Ja, das Tandem, was diesen Weg dorthin im eigenen Haus ja gemacht hat, hat, ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen das Glück oder die Gnade gehabt, dass sie sich gut verstanden haben und dass sie gemeinsam sich auf diesen Weg entschieden haben. Aber das kann ja, wenn man jetzt mal aus der Organisation selbst herausguckt, also aus einer Klinikorganisation, es kann ja nicht zur Bedingung gemacht werden, dass da zwei Freunde antreten, sondern das ist ein schöner Zufall, wenn das so ist. Das ist super, wenn man sich auf so einer Ebene auch bis ins Private vielleicht versteht. Hat übrigens auch Nachteile, es hat eben nicht nur Vorteile. Also von daher ist das eine Möglichkeit. In dem Fall war das ja sehr nachvollziehbar und auch sehr glaubhaft, dass es wirklich ein positives Modell ist. Aber das kann man nicht übertragen aus meiner Sicht. So nach dem Motto, wir machen eine Shared Leadership Chefarztauswahl und dann überprüfen wir, ob die auch noch Freunde werden können. Also das wäre ein interessantes Onboarding und ein interessantes Auswahlverfahren.
Also was mich daran eigentlich fast noch mehr interessiert, also ich glaube, die Freundschaft ist das eine, aber dieses im eigenen Haus quasi groß geworden zu sein und dann ist man plötzlich Chef. Also ich persönlich hatte das eher als riskant empfunden, weil man das einfach auch schon häufiger erlebt hat, dass wenn man sozusagen vom Kleinen plötzlich dann in der Hierarchie aufsteigt, dass man total Schwierigkeiten mit der Glaubwürdigkeit und Akzeptanz bekommt, weil man eben noch als, du warst doch eben noch Assistenzarzt und jetzt bist du plötzlich Chef. Das fand ich so interessant, dass die beiden das als so eigentlich einen großen Vorteil beschrieben haben, dass sie eben da schon so gut bekannt waren und es ihnen deshalb besonders leicht gemacht worden ist. Ne? Also da haben sie ja offenbar was richtig gemacht vorher.
Ja, wir haben die Frage ja im Grunde genommen bei jedem, der im Haus bleibt und vom Assistenzarzt zum Facharzt oder zum Oberarzt wird, die erleben ja genau diese, ich sag mal, diese sogenannten Statuspassagen-Wechselthemen. Das heißt, ich wechsle meinen Status und damit müssen sich natürlich die anderen dran gewöhnen. Ich muss mich aber auch dran gewöhnen, dass ich jetzt Entscheidungshoheit vielleicht über bestimmte Dinge habe oder in der Weiterbildung mehr übernehmen muss oder übernehmen darf. Das haben wir ja auch schon lange vorher. Also das kann natürlich sagen, wenn da wenig Kollegialität ist und man ein Team hat, wo es vielleicht auch vorher schon schwierig war, miteinander auf der gleichen Ebene, dann ist es wahrscheinlich fast unmöglich, dass das gut geht oder nur mit sehr viel Druck und sehr viel Schmerzen vielleicht. Aber wenn man tatsächlich eine Kollegialität vorher gelebt hat als Oberarzt oder Oberärztin und man ist respektiert, und es gibt auch nicht die Neider, die sagen, Mensch, ich wäre jetzt viel besser oder lieber geworden als jetzt der Kollege oder die Kollegin, die es geworden ist. Ich glaube, dann kann das schon gut gehen, weil wir haben ja diese Statuspassagenwechsel in vielfacher Hinsicht. Also natürlich gibt es Dinge, wo man sagt, ja, das wäre vielleicht idealer. Aber ich glaube, wir müssen uns bei diesem Thema sowieso von diesen idealen Welten verabschieden, sondern wir können immer damit umgehen, was da jetzt gerade ist und müssen dann beginnen, darin zu lernen, mit dem, wo ich jetzt einfach stehe. Ich nenne das gerne radikale Akzeptanz, ist die Voraussetzung dessen, was ist, um daraus was zu machen. Weil wenn ich dieses hätte, könnte, sollte, immer habe, dann kann ich aus der Situation nichts machen, weil ich bin eigentlich nicht da, wo ich bin. Radikale Akzeptanz heißt, da stehe ich nicht woanders. Das sind keine idealen Voraussetzungen und damit muss ich jetzt arbeiten. Und ich glaube, das ist auch eine Führungsfähigkeit, zu sagen, ich akzeptiere radikal erstmal. Radix ist ja die Wurzel, wo das Ganze jetzt hier steht. Und von da aus ist mein Startpunkt und anderen habe ich nicht.
In anderen Ländern, muss man ja auch sagen, sind Inhouse-Berufungen deutlich häufiger, als das in Deutschland jetzt beobachtet wird. Es ist vielleicht auch tatsächlich in Deutschland, wir sind noch sehr hierarchisch. Glauben Sie, dass der Erfolg einer Abteilung, eines Institutes und auch der Führungsperson selbst in Zukunft vielleicht auch an flachere Hierarchien, als wir das jetzt hier in Deutschland erleben, als Positivbeispiel, wie wir es bei unseren beiden Gesprächen gesehen haben, geknüpft ist?
Ich würde es sogar noch etwas provokanter sagen. Ich glaube, es wird gar keine Zukunft geben von dieser Art von Hierarchie, die wir im Grunde genommen völlig überkommen in Deutschland aus den 70er Jahren bis in das heute gerettet haben, weil es das in dieser Form in vielen anderen Organisationen so kaum noch gibt. Und ehrlicherweise, ich bin ja nicht Arzt, finde ich das Karrieremodell zu sagen, ich bin vielleicht mit Mitte 30 Oberarzt, um mal so einen klassischen Karrierepfad zu nehmen. Und vielleicht bin ich dann auch mit Ende 30 oder auch Anfang 40 Chefarzt. Und dann bin ich 25 Jahre, gibt es keinen Karriereentwicklungsweg mehr. Mhm. Außer, dass ich die Klinik wechsle. Oder ich bin vielleicht mit 30 Facharzt oder Fachärztin und ich möchte gar nicht Chef werden, sondern ich möchte vielleicht Oberarzt oder Oberärztin werden. Und dann bin ich das vielleicht auch nach 2 Jahren, vielleicht bin ich es auch nach 5 Jahren. Vielleicht werde ich es auch sogar sofort. In vielen Kliniken ist das ja auch der Fall. Und das war's dann. Und dann bin ich 35 Jahre, habe ich, wenn bis darauf, dass ich vielleicht die Klinik dann mal wechsle, ist das Karrieremodell gewesen. Das ist kaum vorstellbar in anderen Branchen.
Was mir immer sehr aufgefallen ist, ich habe ja sehr häufig den Standort gewechselt, was mir als tatsächlich im Berufungsverfahren als unstet vor die Füße geworfen wurde. Und da waren die sicher nicht die Einzigen, die das so betitelt haben insgeheim. Mich persönlich, also wirklich für meine Persönlichkeitsentwicklung unglaublich weitergebracht, weil ich immer wieder dazu gezwungen wurde, über meinen eigenen Tellerrand hinaus zu gucken und mich immer wieder von außen neu challengen zu lassen, zu sehen, ah, die machen das anders, das machen die gleich, hier läuft das so, das läuft gut, das läuft schlecht. Ich kann am Ende alles Gute sozusagen aus verschiedenen Welten zusammenbringen. Und ich habe das Gefühl, bei vielen ist es so, die fangen an zu studieren, die bleiben da, werden da Assistenzarzt, dann werden sie da Oberarzt und dann gehen sie vielleicht, wenn sie Chef werden, noch mal woanders hin. Und die haben nie was anderes gesehen. Da wird man doch komplett blind bei auch und kriegt so einen Tunnelblick. Also ob das jetzt so am Ende dazu führt, dass man wirklich eine gute Führung macht, die sich auch beeindrucken lässt von Dingen außenrum, das möchte ich mal schwer bezweifeln.
In Branchen außerhalb der Medizin ist es durchaus üblich, dass sie gar nicht die Führungsrolle bekommen, wenn sie nicht vielleicht bestimmte Auslandsaufenthalte mit der gleichen Rolle aber in anderen Ländern übernommen haben. Einfach zu merken, wir haben ja auch natürlich in Deutschland diverse Teams. Da kommen sowieso viele Menschen eben nicht aus unserem Kontext. Das heißt, wo es vielleicht auch andere Vorstellungen über Führung gibt und andere Wertevorstellungen in bestimmter Hinsicht. Also es macht natürlich den Horizont viel größer, wenn Erfahrungen aus anderen Kulturen, aus anderen Zusammenhängen oder zumindest aus anderen Häusern vorhanden ist. Besser halte ich natürlich immer noch, wenn es dort auch vielleicht eine Zeit lang im Ausland mal eine Passage gab, um vielleicht sich die Frage auch nochmal größer zu stellen, ob wir hier der Nabel der Welt sind und ob das hier die einzige Möglichkeit ist, so zu führen oder so eine Abteilung eben zu entwickeln.
Ja, muss ich auch sagen, also meine Zeit in der Schweiz hat mich total bereichert. Weil es einfach was ganz anderes war. Ist zwar immer noch deutschsprachig, ist aber trotzdem ganz anders. Und möchte ich nicht missen. Also jedes Mal gab es wieder neue Inspirationen und hat man gesehen, dass man eben nicht der Nabel der Welt ist. Das ist genau der Punkt. Ja. Das war er nun also, der erste Teil unseres Expertentalks zum Thema Shared Leadership mit Jens Hollmann. In Teil 2 wird es auch wieder um sehr spannende Themen gehen, nämlich zum Beispiel um den Zusammenhang zwischen psychologischer Sicherheit und geteilter Führung, um das interessante Konzept des Reversed Feedback, um Herausforderungen von Führungstandems und auch um die Vor- und Nachteile von Freundschaft in geteilten Führungspositionen. Freut euch also auf Teil 2 am Montag in 2 Wochen, es lohnt sich wieder reinzuhören. In der Zwischenzeit freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung dieses Podcasts und wie immer auch über Zuschriften an unsere E-Mail-Adresse diversity@drg.de. Bis bald!